Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Serafin von Rohn.
Und ich bin Philipp Hench.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik. Die Effizienz von E-Fuels ist aber nun mal extrem schlecht. Für die Herstellung braucht es viel Strom. Um ein paar Prozent lässt sich der Prozess vielleicht optimieren, aber die Größenordnungen bleiben. Wenn in 2030 einer für 10 Euro Strom tankt, um 500 Kilometer weit zu kommen, wird der E-Fuel-Fahrer 60 Euro ausgeben müssen. Das kann man sich für wenige Fahrzeuge vorstellen, für Flugzeuge wird es vielleicht die Regel. Deshalb macht die Entwicklung und die Herstellung absolut Sinn. Herbert Dies, der Vorstandsvorsitzende und CEO des Volkswagen-Konzerns, im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.
Ja, letztes Mal ja schon angekündigt, war ein großes Top-Thema die letzten zwei Wochen. Kommt das Verbrenner aus oder kommt es nicht? Hier stand eine wichtige Entscheidung in Brüssel an. Dazu würden wir dann später einfach in unserem kleinen EU-Blog etwas mehr sagen.
Ganz genau. Eine andere wichtige Entscheidung ist im Münchner Stadtrat gefallen. Glückwunsch, Serafin, du bist in den Klimarat gewählt worden. Der Klimarat ist vom Stadtrat gewählt und wird auch jetzt in jeden wichtigen Entscheidungen mit einbezogen, oder? Erzähl mal, was ist es genau?
Ja, danke für die Glückwünsche. Noch ist nichts geleistet, außer dass ich an einer Sitzung teilnehmen durfte. Und was ist der Klimarat? Der wurde ins Leben gerufen, um hier wirklich alle Grundsatzentscheidungen der Stadt, die irgendwas mit Klimaschutz zu tun haben, kritisch konstruktiv zu begleiten. So heißt es so schön in der Satzung. Das heißt, wir hier als Experten aus der Wirtschaft, der Wissenschaft und auch Vertreterinnen aus der Zivilgesellschaft sind dabei. Also es ist ein 16-köpfiges Gremium, also jetzt auch nicht aufgebläht. Wir schauen dann drauf, geben Tipps, prüfen das Ganze nochmal kritisch und klar, da können wir natürlich die gesamte Expertise der FFE mit einbringen. Ich bin gespannt und ich denke gerade, München ist hier schon verpflichtet, wirklich auch zu liefern als eine verhältnismäßig reiche Stadt mit guten Grundvoraussetzungen, tiefen Geothermie und natürlich alle Städte schauen, wie kriegt man die Wärmewende hin und da ist natürlich besonders jetzt München auch gefordert.
Ja, spannende Sache. Jetzt sind wir mal gespannt, was du dazu zu erzählen weißt in Zukunft.
Genau, aber schauen wir mal traditionell erstmal sozusagen auf die ja nicht ganz so erfreulichen Nachrichten rund um den Krieg in der Ukraine. Und da beschäftigt uns natürlich insbesondere, wie sieht's aus mit der Gasversorgung, was machen die Preise und wie sieht's momentan aus?
Ja, zum Recap, am 23. hat das BMWK ja die Alarmstufe ausgerufen, das hatten wir in der letzten Folge schon. Und jetzt sind die Gasflüsse unverändert niedrig. Wir haben diesen Einbruch bei der Nord Stream 1 Pipeline um 60% und da hat sich auch nichts getan. Es hat sich so entwickelt, dass jetzt auch die EU angekündigt hat, einen Notfallplan vorzulegen, um dann auch im Fall der Fälle das Gas in Europa solidarisch zu verteilen.
Genau, bei diesem europäischen Notfallplan ist es ja jetzt nicht so, dass dann nochmal ein neuer gestrickt werden soll, sondern der soll ja basieren auf den einzelnen nationalen Notfallplänen sozusagen das Ganze zusammenführen, um hier einfach ein abgestimmtes Vorgehen zu sichern, gerade wenn sich die Situation weiter verschärft.
Richtig, die Gasflüsse in Europa sind ja auch über die Grenzen hinweg. Deutschland bekommt jedes LNG-Gas auch durch eine Pipeline, weil es selbst noch keine Terminals hat. Noch wichtig anzukündigen ist jetzt der Termin am 11. Juli. Da wird die Nord Stream 1 Pipeline aus Wartungsgründen stillgelegt. Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass es sich hier um ca. 14 Tage handelt und die große Befürchtung ist, dass Russland dann danach gar kein Gas mehr durch diese Pipeline schicken würde. Und das wäre ein großes Problem. Selbst jetzt bei weiterhin nur 40% des Flusses wird es sehr schwierig sein, die geforderten 90% für den Winter zu erreichen. Also diese 90% Gasspeicherfüllstand. Wenn jetzt gar nichts mehr durch Nord Stream 1 kommt, wird es dann dementsprechend noch schwieriger und wir würden dann der Notfallstufe noch näher kommen.
Genau, wen das genau interessiert, hier auch nochmal der Tipp, es gibt ja immer den Lagebericht Gasversorgung, haben wir jetzt auch mal in den Shownotes verlinkt, da ist eigentlich immer eine schöne, knackige Zusammenfassung von der Bundesnetzagentur, wie die aktuelle Situation ist, da sind genau diese Dinge zusammengefasst, diese 14 Tage ist auch tatsächlich nur eine Schätzung, also diese Wartung, das passiert jedes Jahr, die dauern auch mal ein bisschen länger oder gehen auch mal schneller und der genaue exakte Tag, wo es dann genau anfängt, ist auch nicht wirklich hart terminiert. Das sind sozusagen die Erwartungen und genau, wie du richtig gesagt hast, jetzt ist natürlich spannend, wie lange dauert das, was gibt's dann danach, gibt's dann Ausreden, warum nicht wieder hochgefahren wird. Was auch schön zu sehen ist in diesem Lagebericht, ist der monatliche Verbrauch im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021, also der Gasverbrauch. Und da sieht man schon, dass jetzt wirklich die ganze Zeit der Verbrauch deutlich niedriger war als im letzten Jahr. Also irgendwo wirken auch die Appelle, die vor allen Dingen wahrscheinlich die hohen Preise, die teilweise ankommen. Man kann es nicht direkt darauf nur münzen, weil es ist natürlich auch noch die Frage, wie die Temperaturabhängigkeit war, wie mild war der Winter. Aber auch jetzt im Juni, wo jetzt, sage ich mal, nicht mehr groß geheizt wird, sieht man doch einen starken Rückgang des Verbrauchs im Vergleich zu 2022. Passendes Gutachten dazu ist auch die Gemeinschaftsdiagnose von den 5 renommierten Wirtschaftsinstituten DIW, IFO, IFW, IWH und RWI. Und die haben einfach auch mal durchgerechnet, was denn so ein Gaslieferstopp kosten würde. Wenn jetzt eben, wie du gesagt hast, jetzt nichts mehr ankommen würde, dann wird's einfach nicht reichen über den Winter. Die Industrie müsste zurückfahren und sie sehen da je nach Szenario irgendwo einen Verlust in der Wertschöpfung von 46 Milliarden Euro bis hin zu 283 Milliarden Euro. Das wären ungefähr 10% der Wirtschaftsleistung, plus dann noch die Effekte, die hinten dran kommen, weil natürlich dann entsprechende Wertschöpfungsketten gestört sind und entsprechend natürlich auch aufgrund der hohen Preise die Verbraucher einfach weniger Geld in der Tasche haben und dann wahrscheinlich auch weniger einkaufen, weniger konsumieren. Also das sind schon recht dramatische Zahlen, die da dargestellt sind.
Eine ähnliche Studie ist ja auch von Prognos rausgekommen im Auftrag vom VBW. Da gehen wir später nochmal drauf ein, aber auch hier sind die Folgen sehr drastisch, die sind in denselben Größenordnungen und war auch in den letzten Tagen viel diskutiert.
Genau, und die unmittelbaren Probleme sind ja sichtbar, auch jetzt schon, auch wenn noch genug Gas da ist, aber das Gas ist teuer. Das sehen wir auch an den Terminmärkten, an den Börsen. Wir hatten ohnehin ja schon ein sehr hohes Preisniveau, hatten wir in all den Real Dispatch-Folgen eigentlich auch immer thematisiert. Die sind jetzt nochmal stark angestiegen. Wir sind jetzt beim Gas für das gesamte Jahr 2023, also nicht nur für den kritischen Winter, sondern wenn man jetzt Gas bestellt mit einer Bandlieferung für die 8.760 Stunden über das gesamte Jahr, dann müsste man 130 Euro pro Megawattstunde zahlen. Ist es viel, ist es wenig? Also die letzten Jahre waren wir immer so ungefähr bei 20 Euro, bevor es jetzt angefangen hat, sukzessive anzuziehen. Also das ist ein gravierender Anstieg des Gaspreises. Und für August, also den Monat, der jetzt direkt unmittelbar vor uns liegt, wird das Gas mit 170 Euro pro Megawattstunde gehandelt. Also auch hier ist wirklich schon Knappheit im Markt sichtbar. Und das wirkt sich dann wiederum auf den Strommarkt aus. Hier haben wir inzwischen auch Rekordpreise für 2023. Hier kostet dieses Base-Produkt, also eine Stromlieferung über das ganze Jahr, 8.760 Stunden, 330 Euro pro Megawattstunde. Und ist das hoch oder viel? Hier nochmal der Vergleich. Da lagen wir die letzten Jahre irgendwo eher bei 50 Euro. Also 6-mal so viel zahlen wir hier momentan für den Strom. Zumindest derjenige, der sich jetzt eindecken muss für nächstes Jahr. Und das wird auch viele neue Verträge betreffen, Industriebetriebe etc., die jetzt noch ihren Vertrag für das nächste und übernächste Jahr aushandeln müssen.
Was diese hohen Preise bedeuten, sieht man jetzt am Beispiel Uniper. Uniper hat sich langfristig auch mit einer gewissen Gasmenge eingedeckt und der Vertragspartner war Gazprom. Und jetzt kommt deutlich weniger hier in Deutschland an. Also vertraglich hatten sie eine gewisse Gasmenge eingekauft, bekommen es aber physisch nicht. Sie sind aber trotzdem dafür verantwortlich, dass sie an ihre Kunden dieses Gas ausliefern können und müssen sich jetzt für den extrem hohen Tagespreis am Spotmarkt dann das Gas zulegen. Dementsprechend ist es enorm herausfordernd, das finanziell zu leisten und sind jetzt ordentlich in die Schieflage geraten. Sie haben bei der Bundesregierung um Unterstützung gebeten und die Signale waren auch recht positiv. Es soll jetzt im Umlaufverfahren, das heißt, sehr, sehr schnell das Energiesicherungsgesetz nochmal novelliert werden. Wir hatten das schon hier im Mai, wurde das bereits novelliert. Da ging es um diese Enteignungsgeschichte rund um Gazprom Germania. Jetzt soll noch ergänzt werden, dass der Staat dann die Möglichkeiten hat, auch bei Gasversorgern einzuschreiten. Er würde dann möglicherweise stiller Anteilseigner werden durch den Erwerb von Aktien, um dann die nötige Liquidität bei den Gasversorgern sicherzustellen. Das hat Robert Habeck auch so betont, schon vor ein paar Wochen, dass das wirklich essentiell ist, weil wenn diese Gasversorger dann pleite oder Insolvenz gehen würden, hätte das enorme Auswirkungen. Die Gasversorgung würde dann stellenweise einbrechen und würde in die gesamte Volkswirtschaft ausstrahlen.
Ja, brauchen wir mal, glaube ich, mal schnell eine gute Nachricht zwischendrin. Genau, das Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg hat tatsächlich die Zulassung für den vorzeitigen Baubeginn des LNG-Terminals in Wilhelmshaven gegeben. Das heißt, hier war man wirklich im Rekordtempo unterwegs, gerade für deutsche Verhältnisse wirklich beeindruckend, dass nun wirklich mit dem Bau begonnen werden kann und tatsächlich eine Chance da ist, bis Ende des Jahres hier ein Terminal zu haben. Kurze Erinnerung, es wird ein schwimmendes Terminal, es heißt ein FSRU, ein Floating Storage and Regasification Unit. Das heißt, hier so eine Art Floß, wo dann die Schiffe anlanden können an dieses Floß. Dort kann dann das Gas entladen werden und entsprechend in eine Gasleitung eingespeist werden. Die muss noch auch entsprechend gebaut werden. Hatten wir auch schon mal als Thema, dass da irgendwie glaube 30 Kilometer Anschluss noch gelegt werden muss zum Ferngasnetz. Und weitere Terminals waren ja hier im LNG-Beschleunigungsgesetz genannt. Als möglicher Standort war ja auch Lubmin drin. Hier gibt's auch ganz interessante Überlegungen, wie man diesen guten Standortvorteil, und zwar sind hier exzellente Anbindungen an das Ferngasnetz schon gegeben. Also hier müsste man nicht noch extra eine Leitung legen, sondern man hätte sogar einen mehrfachen Anschluss. Und das Problem ist nur, das Wasser ist eigentlich zu flach, um sozusagen hier diese Terminal zu verankern und vor allen Dingen die LNG-Tanker dort ranzubringen. Und da war jetzt so ein bisschen die Überlegung, ob man nicht Nord Stream 2 nutzt, dass man sagt, okay, wir gehen weiter raus, noch im Hoheitsgebiet von Deutschland, bauen da so einen T-Anschluss ran, machen es zu Richtung Russland und speisen von dort entsprechend dann das Gas ein. Also wird man scheinbar auch kreativ, mal gucken, was daraus wird. Auf jeden Fall geht's im Bereich LNG gerade voran. Hier auch nochmal kurz die Erinnerung, Wilhelmshaven, wenn das kommen würde, ich glaube, das waren 7,5 Milliarden Kubikmeter Gas, die dort eingespeist werden könnten. Also schon eine nennenswerte Menge in Bezug auf den Jahresverbrauch.
Ja, Nord Stream 2, recht interessant, weil ja jetzt auch auf Twitter oder in sozialen Medien immer wieder hochkommt, ja hey, wenn Russland doch über Nord Stream 2 liefern soll, dann macht das doch. Wenn wir jetzt hier diese Möglichkeit nehmen würden mit Lubmin, dann wäre diese Möglichkeit dann natürlich verschlossen.
Ja, richtig. Grundsätzlich brauchen wir natürlich langfristig Wasserstoff. Also das Ganze ist natürlich auch immer unter der Frage zu sehen, ist das Wasserstoff ready? Da wird auch viel diskutiert, auch diese ganze LNG-Infrastruktur, die dort aufgebaut wird. Wobei man natürlich immer sauber trennen muss. Einmal haben wir das Problem Versorgungssicherheit für diesen Winter. Und das andere ist natürlich das Thema Klimaschutz, Dekarbonisierung. Idealerweise geht natürlich beides Hand in Hand. Aber wahrscheinlich wird man nicht um die ein oder andere Fehlinvestition in Anführungszeichen drumherum kommen, um einfach jetzt auch hier den Winter zu sichern. In Bezug auf Wasserstoff gab es hier in einem Interview mit dem Wasserstoffbeauftragten der Bundesregierung, Stefan Kaufmann, die Aussage, dass ihr die Wasserstoffstrategie, die nationale Wasserstoffstrategie, bis Ende des Jahres nochmal aktualisiert werden soll. In diesem Interview mit Energate hat er zudem nochmal bemängelt, dass gerade diese IPCEI-Projekte, diese sehr, sehr großen, wichtigen Projekte im Bereich Wasserstoff, IPCEI steht für Important Project of Common European Interest, ganze Zeit auf Hold sind. Die sind alle in den Startlöchern, wollen loslegen. Und eigentlich war hier bis Ende des Monats im Repower EU ja versprochen worden, dass dann hier das grüne Licht erfolgt. Ich habe jetzt nichts gehört, jetzt haben wir schon 7.7. Also da sind wirklich viele sehr ungeduldig, um jetzt endlich mit ihren Projekten loszulegen. Und ich glaube, wir hatten in einer Sendung ja auch mal, dass hier glaube, Patrick Reichen ja auch gesagt hat, schaut euch diese IPCEI-Projekte genauer an, weil das ist wahrscheinlich sozusagen die Basis, der Start für die daraus sich abbildende Wasserstoffinfrastruktur. Das sind wirklich wichtige Projekte, die dann auch weitere Projekte auslösen werden.
Die letzte Nachricht zum Thema Gasversorgung und Ukraine-Krieg. Der Stromhandel zwischen der EU und Ukraine wurde jetzt aufgenommen. Es wurde ja vor ungefähr 3-4 Wochen nach Kriegsbeginn das ukrainische Stromnetz mit dem europäischen synchronisiert. Das war schon viele Jahre geplant, aber jetzt hatte man in dieser Situation dann schnell gehandelt, um das ukrainische Stromnetz zu stabilisieren. Jetzt hat man begonnen, auch Strom zu handeln. Das heißt, es fließt Leistung über die Leitungen nach oder von der Ukraine. Zunächst einmal begrenzt, nämlich 100 Megawatt über Rumänien. Das wird dann aber schrittweise jetzt erhöht, dann auch über die Leitungen durch die Slowakei oder auch Ungarn.
Eine spannende Meldung auch aus der Industrie, hier wieder mit der Langfristperspektive. Klimaneutralität, Dekarbonisierung kommt von Equinor und VNG. Die haben die Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff, Ammoniak, CO2-Abscheidung verkündet. Equinor ist ein norwegisches Energieunternehmen, großer Gasversorger, Lieferant. Und VNG ist ein deutscher Gaskonzern. Und die wollen in Rostock zusammenarbeiten. Und zwar wollen die im ersten Schritt ein Projekt starten, wo sie einfach verschiedene Optionen zur Herstellung von CO2-armem Wasserstoff, so heißt es in dieser Meldung, testen wollen, erproben wollen. Und das Ganze aber wirklich mit Technologien, die im industriellen Maßstab dann auch umgesetzt werden. Und flankierend dazu soll CO2-armer Wasserstoff und Ammoniak aus Norwegen direkt importiert werden. Und es ist eine Anlage geplant, im Gigawattbereich heißt es hier, um hier wirklich 8-9 Terawattstunden Wasserstoff erzeugen zu können. Und CO2 soll abgeschieden werden, das soll dann wieder mit Schiffen Richtung Norwegen transportiert werden. Hier gibt es ja die Möglichkeit, dieses CO2 auch einzulagern. Und auch ein Großteil der Gasleitung soll im Rahmen dieser Zusammenarbeit umgewidmet werden, also insbesondere dieses Netz zwischen Rostock, Berlin und diesen Industrieclustern, vor allem Chemieindustrie rund um Leipzig, sollen hier dann ja mit diesem Wasserstoff aus Rostock dann perspektivisch bedient werden können.
Eine andere Nachricht aus dem Themenbereich der CO2-Vermeidung. Allgemein gesprochen, Zementproduktion ist ein großer Treiber der globalen Emissionen. Circa 8% sind auf diese Produktion von Zement zurückzuführen und sind auch recht schwierig zu vermeiden, weil das CO2 bei der chemischen Reaktion, bei der Klinkerproduktion entsteht. Klinker ist dann eben nochmal ein Edukt, was man für das Zement dann benötigt. Und natürlich auch bei der Erhitzung, aber das Thermische könnte man ersetzen. Bei der chemischen Reaktion ist es ein bisschen schwieriger. Um die Kette weiter vorzugehen, für die Klinkerproduktion benötigt man Kalkstein. Und Kalkstein besteht hauptsächlich aus Calciumcarbonat. Und dieses Calciumcarbonat, da hat man jetzt eine nachwachsende Rohstoffquelle gefunden, nämlich Mikroalgen. Also man hat jetzt ein Verfahren entwickelt, indem man aus Mikroalgen dann diese Klinkerproduktion ersetzen kann. Und natürlich ist es noch im kleinen Maßstab, wird jetzt aber auch von den USA stark gefördert mit $3 Millionen und gibt ein wenig Hoffnung, auch in diesem Bereich weiterzukommen.
Genau, wird ja häufig übersehen. Wir nehmen das ja nur so als graue Energie wahr, wenn wir entsprechend irgendwo vielleicht mal ein Haus bauen dürfen oder so, in diesen ganzen Materialien und gerade, ja, diese Zementproduktion gerade global macht wirklich sehr, sehr viel von den Emissionen aus. Deswegen sind da Lösungen gefragt und wird ja auch viel dran geforscht. Und es ist natürlich schön, wenn es da hier auch neue innovative Ansätze gibt. Zurück nach Deutschland. Hier, ich denke, in der Vergangenheit wäre das eine große Nachricht gewesen. Jetzt ist es fast untergegangen. Nicht nur in diesem Nachrichtensturm, sondern auch aufgrund der Dimension. Die EEG-Umlage fällt weg oder ist weggefallen zum 1. Juli und zwar betrug die zuletzt 3,722 Cent pro kWh netto. Das heißt, für uns Verbraucher kommen nochmal die 19% Mehrwertsteuer drauf, die wir uns dann auch sparen. Also eine schöne Summe, ein schöner Anteil eigentlich am Strompreis. In der Vergangenheit war das immer groß in der Kritik, weil einfach die EEG-Umlage meistens das meiste ausgemacht hat am Gesamtstrompreis. Ich habe vorhin die Zahlen genannt. Base-Produkt 2023 liegen wir jetzt bei 330 Euro pro Megawattstunde. EEG-Umlage sind 37 Euro pro Megawattstunde. Das ist gar nicht mehr so viel im Vergleich zu dem, was dieser Börsenpreis ausmacht. Und man muss sagen, bei den hohen Preisen, die wir jetzt an der Börse sehen, wäre die EEG-Umlage nahezu auch schon weggefallen. Weil es ging immer um die Differenzkosten, was ich zahle an die EEG-Anlagen, die irgendwann mal gebaut wurden, und was sie eigentlich im Markt erwirtschaften. Wenn sie am Markt sehr, sehr viel erwirtschaften, sind es geringe Differenzkosten. Deswegen wäre auch so das EEG-Konto gut gefüllt gewesen, dass auch im nächsten Jahr ohnehin hier die EEG-Umlage stark zurückgegangen wäre. Aber es ist natürlich sicherlich sinnvoll im Rahmen von kleinen Konjunkturprogrammen hier, das jetzt kurzfristig schon zurückzunehmen.
Lass mich das nochmal kurz zusammenfassen. Es fällt die EEG-Umlage weg, aber nicht die EEG-Prämien. Nennt man das so? Dass man also die Windkraftanlagen haben weiterhin einen Anspruch auf einen Mindestpreis für ihren Strom, den sie produzieren. Weil jetzt aber die Marktpreise so hoch sind, überschreiten sie den Ehen. Deswegen hast du gesagt, hätte man da jetzt geringe Kosten auf dieser Ausgabeseite des Staates. Aber jetzt in Zukunft, falls der Strompreis wieder fallen würde, hätten die Windbetreiber immer noch Anspruch auf diesen Preis. Der würde dann aber aus dem Staatshaushalt bezahlt werden und nicht mehr durch den Strompreis oder als Umlage auf den Strompreis.
Exakt, genau. Also ganz wichtiger Punkt, es wird nicht das EEG abgeschafft, dazu kommen wir ja später. Nein, es wird sogar novelliert und erweitert, sondern es geht ersten Schritt darum, dass die Kosten für diese Altanlagen, die schon gebaut wurden, wo man eben entweder Marktprämie zahlt in der Direktvermarktung oder eine direkte EEG-Vergütung für die Einspeisung, für irgendwelchen alten Anlagen, PV-Aufdachanlage, wo man noch vielleicht, wenn sie 2000 irgendwann gebaut wurde, 50 Cent pro kWh bekommt, das wird weiter vergütet. Das sind 20 Jahre laufende Verträge mit der Bundesrepublik Deutschland. Also da ist einfach auch Vertragssicherheit wichtig. Das wird nicht abgeschafft. Es geht nur darum, dass sozusagen der Stromkunde das nicht mehr zahlen muss, sondern der Steuerzahler, aber der muss momentan auch nicht viel zahlen, weil die Preise so hoch sind, richtig.
Okay. Ja, Thema EEG. Wir haben jetzt eine neue Novellierung, die heute durch den Bundestag durchgegangen ist. Allgemein sind heute sehr viele Gesetze durch den Bundestag, die alle was mit Energiewirtschaft zu tun haben. Das sind die ganzen Gesetze, die als Osterpaket oder Klimaschutz-Sofortprogramm bekannt sind. Die wurden im Koalitionsvertrag angekündigt und dann hat sich das Bundeswirtschaftsministerium rangemacht, all diese Gesetze neu zu schreiben oder zu novellieren. Wir haben in den letzten Folgen schon auf das eine oder andere hingewiesen und heute sind 5 auf einmal durch den Bundestag gegangen. Das erste ist das EEG-Gesetz, das Erneuerbare Energiengesetz. Hier stand bei dem ersten Entwurf die Wasserkraftwerk oder die Regelung zum Wasserkraftwerk in der Kritik. Es war geplant, kleine Wasserkraftwerken komplett aus der EEG-Förderung rauszunehmen.
Hier nochmal korrekterweise natürlich wieder neue Wasserkraftanlagen. Genau, ne? Also richtig. Natürlich auch Bestandsschutz hätten wir gehabt, aber sozusagen neue kleine Wasserkraftwerke sollten nicht mehr gefördert werden. Ja.
Richtig. Aber diese Regelung wurde jetzt rausgenommen im letzten Entwurf. Also auch kleine Wasserkraftwerke werden in Zukunft auch weiter EEG gefördert. Zudem werden erneuerbare Energien zukünftig dann als überragendes öffentliches Interesse definiert. Das hat dann was zu tun mit den Genehmigungsverfahren, dass man dann schneller vorankommt. Ich nehme nochmal 2, 3 Punkte raus, weil das Gesetz wirklich fast 300 Seiten lang ist. Der erste Punkt ist, dass der Strommix bis 2030 zu 80% aus erneuerbaren Energien bestehen soll. Ursprünglich stand drinnen, dass bis zum Jahr 2035 100% erneuerbar sein sollen. Das wurde aber auch wieder rausgenommen, stand auch so nicht im Koalitionsvertrag. Da hätte das Bundeswirtschaftsministerium dann etwas mehr dann vorgeschlagen. Ist aber nicht so gekommen. Außerdem gab es dann verschiedene Regelungen zur PV, zum Mieterstrom. Und eine spannende Sache für mich persönlich war, dass jetzt kurz vor knapp noch einen Paragraph reingeschafft hat, nämlich dass 2023 erste Auktionen für Wasserstoffkraftwerke stattfinden sollen. Auch in einer ganzen Menge, nämlich 800 Megawatt sollen dann ausgeschrieben werden. In den Folgejahren dann nochmal mehr. Ich verstehe das so, dass das dann Gaskraftwerke sind, die auch schon Wasserstoff-ready sind.
Steht das so drin?
Das steht nicht so drinnen. Das war jetzt meine Interpretation. Es steht Wasserstoffkraftwerk drinnen.
Okay. Auf jeden Fall sehr spannend, weil der Zeitraum ja super knapp ist bis Ende nächsten Jahres, 2023. Also solche Ausschreibungen müssen eigentlich gut vorbereitet sein. Da müsste eigentlich schon alles da sein. Also sehr ambitioniert und vor allen Dingen auch das Ausschreibungsdesign wird spannend. Also hört sich ja dann eben auch Richtung Kapazitätsmarkt eigentlich an, dass jetzt wirklich hier die notwendigen Backup-Kapazitäten schrittweise ausgeschrieben werden sollen und das idealerweise dann gleich als nicht nur als Gaskraftwerk, sondern als Wasserstoffkraftwerk.
Ja. Also es wurde auch wenig diskutiert oder ich habe zumindest wenig davon mitbekommen, weil es auch so kurzfristig dann reingeschrieben worden ist. Gut, zum zweiten Gesetz, das ist das Bundesnaturschutzgesetz. Da ging es hauptsächlich um die Windkraft an Land, dass hier die Prüfungen der Windstandorte schneller vonstatten gehen. Es soll artenschutzrechtliche Änderungen geben, damit dann die Genehmigungsverfahren einfach fixer vonstatten gehen. Es sollen auch mehr Flächen mit einbezogen werden, zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete. Das dritte Gesetz ist das Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land. Das war das Gesetz, in dem jetzt feste Quoten zur Flächenausweisung für die Bundesländer drinnen stehen. Das hatten wir auch schon in den letzten Folgen. Das hatte medial für Aufsehen gesorgt, weil da vielleicht auch die Abstandsregelungen in den einzelnen Bundesländern fallen könnten, weil wenn die Bundesländer diese Flächenausweisungen nicht schaffen, die hier verbindlich vorgeschrieben worden sind, dann geht der Staat dazwischen, der Bund dazwischen und setzt dann diese Abstandsregelung, wie beispielsweise die 10H-Regelung in Bayern, außer Kraft. Das vierte Gesetz, das heute durch den Bundestag gegangen ist, ist das Windenergie-auf-See-Gesetz. Hier wird alles zum Thema Offshore-Windparks geregelt.
Da war ja besonders interessant, dass ein Thema drin stand, wo man zumindest die meisten gar nicht gerechnet haben. Also letztendlich dieser Industriestrom, was ja in den letzten Wochen diskutiert wurde, schon länger gefordert wird von der Industrie, diese Möglichkeit, dass die Industrie einen Teil der ausgeschriebenen EE-Kapazitäten reserviert bekommt im Prinzip für sich, dass dort sozusagen diese Vergütungen, die festgelegt werden, dass die Industrie das zahlt, also so eine Art PPA. Für mich war das bis jetzt einfach nur eine Diskussion, eine Idee und plötzlich taucht das jetzt hier in diesem Gesetz auf, dass tatsächlich wohl gewisse Mengen dieser Offshore-Ausschreibung jetzt explizit dann dem Industriestromverbrauch zugeordnet werden kann.
Ja, spannende Sache, weil das auch recht kurzfristig reingekommen ist. Und das letzte Gesetz ist das Gesetz zu dem Thema Gasverstromung. Das hatten wir auch in den letzten Wochen schon. Da ging es darum, dass man jetzt im Stromsektor den Gasverbrauch senken will. Es wird ja aus Gas gerade Strom produziert. Weil das Gas deutlich knapper ist als andere Energieträger, möchte man jetzt hier diesen Gasverbrauch senken, möchte die Gasverstromung ersetzen durch beispielsweise Kohle. Dazu benötigt es ein Gesetz, damit man Kohlekraftwerke jetzt zusätzlich wieder in den Markt bringen kann. Es soll eine Gasersatzreserve gebildet werden, indem dann Kohlekraftwerke auf Halde stehen, die bereit sind, dann in den Markt reinzugehen, falls wir in der Alarmstufe sind. Wir sind es gerade in der Alarmstufe, deswegen ist damit zu rechnen, dass in den nächsten Tagen dann deutlich weniger Gas verstromt wird. Also Habeck wird das dann sehr wahrscheinlich ziehen, sobald das Gesetz in Kraft ist.
Genau, ich hatte das jetzt so verstanden, dass hier tatsächlich eben nicht die Variante gewählt wird, die ursprünglich mal diskutiert werden, irgendwie eine Penale zu erheben für den Gaseinsatz, sozusagen das zu verteuern, sie so aus der Merit Order rauszudrängen, sondern eher übers Verordnungsrecht dann zu kommen mit diesem Gesetz, dass man einfach im Prinzip einem Gaskraftwerk sagen kann, du darfst nicht, fertig, und dann geht's eben raus.
Genau richtig. Gut, das war heute. Letzte Woche gab es noch ein anderes Gesetz, das Energiewirtschaftsgesetz, das viel regelt, auch vor allem das Strommarktdesign. Hier hat man auch eine Novellierung verabschiedet. Ein paar Punkte hieraus. Das Übertragungsnetz, das Stromübertragungsnetz, steht in Zukunft auch im überragenden öffentlichen Interesse, was dann auch möglicherweise beschleunigte Genehmigungsverfahren zur Folge hat. Ein weiterer Punkt ist der Tarifsplit zwischen Grundversorgung und Ersatzversorgung. Also auch die Stromlieferanten stehen in der Kritik, jetzt die Strompreise zu stark zu erhöhen. Sie begründen das damit, dass jetzt aus anderen Stromlieferanten, die pleite gegangen sind, viele Kunden zu ihnen gekommen sind. Diese Strommengen hatten sie nicht vorab am Gasmarkt besorgt, sondern müssen jetzt die teuren Preise zahlen. Dementsprechend steigt auch der Preis für die Kunden in der Grundversorgung. Das soll jetzt sich ändern. Die Grundversorgung soll abgekoppelt werden von der Ersatzversorgung. In die Ersatzversorgung kommen dann die Kunden von den insolventen anderen Stromlieferanten, die dann einen höheren Preis bekommen. In der Grundversorgung selbst, das soll auf dem ursprünglichen Niveau bleiben. Davor war das eins, jetzt kann der Stromlieferant das trennen. Dann noch ein letzter Punkt aus dem Wirtschaftsgesetz. Es soll eine zusätzliche Anforderung an die Gateways der Smart Meter gestellt werden, oder es wird eine zusätzliche Anforderung gestellt, ist ja schon durch das Gesetz, nämlich die sollen jetzt steuerungsfähig sein. Das hat zu ein bisschen Verwunderung gesorgt, weil jetzt eine weitere Verschleppung befürchtet wird. Wir hatten es schon vor 2 oder 4 Wochen bei uns in der Folge, dass es ihr schon zu starken Verzögerungen kommt im Smart Meter Rollout. Und durch diese zusätzliche Anforderung, wo viele Sachen noch ungeklärt sind, befürchtet man eben eine noch längere Zeitverschleppung. Gut, das war das Gesetzespaket auf nationaler Ebene. Wir kommen gleich noch zum weiteren Gesetzespaket auf europäischer Ebene, aber davor noch zum Wärmegipfel.
Genau, war auch groß in den Medien, ist ja auch ganz, ganz wichtig. Wo wird das meiste Gas verbraucht? Im Wärmebereich und ist natürlich auch langfristig das dicke Brett, was gebohrt werden muss im Sinne der Dekarbonisierung. Und hier gab es den großen Wärmepumpengipfel mit 26 Vertretern aus Industrie und Verbänden. Das heißt, hier hat das Wirtschaftsministerium entsprechend eingeladen und nach Wegen gesucht, wie man es jetzt schaffen kann, wirklich möglichst schnell das wirklich ab 2024 jährlich mindestens 500.000 Wärmepumpen in den Markt kommen. Wir haben ja hier ein sehr ambitioniertes Ziel im Koalitionsvertrag, 6 Millionen Wärmepumpen bis 2030 zu haben.
6 Millionen, das hört sich jetzt, wir haben ungefähr 40 Millionen Haushalte, glaube ich, in Deutschland, grob geschätzt. Das hört sich ja erstmal in Ordnung an. Wie viel haben wir denn jetzt gerade?
Genau, im Moment haben wir eine gute Million, 1,1 Millionen Wärmepumpen. Und alle, die jetzt drüber nachdenken, vielleicht auch eine Wärmepumpe zu installieren, kann ich schon mal teasern. Wir von der FFE gehen jetzt auch demnächst mit der Wärmepumpenampel online. Das ist ein Tool, wo wir wirklich deutschlandweit fast jedes Gebäude, 17 Millionen Gebäude, letztendlich erfasst haben, ausgewertet haben, welche Art von Wärmepumpe da möglich ist. Kann man sehr schön interaktiv in der Karte spielen, um mal zu schauen, passen die Gegebenheiten, könnte ich da bei mir auch eine Wärmepumpe installieren. Aber der Wille ist das eine. Das andere ist natürlich, ich brauche jemanden, der sie installiert, und ich brauche eine Wärmepumpe. Und das ist momentan das große Problem. Deswegen auch der Wärmepumpengipfel. Wie kriegen wir das entsprechende Fachpersonal? Wie kann das ausgebildet werden? Und auch die Erhöhung der Kapazitäten, der Produktionskapazitäten. Also momentan hängt es überall. Also wir wissen von Wärmepumpenherstellern, die würden jetzt sogar gerne noch mehr produzieren. Die kriegen die Lüfter nicht geliefert. Also wir haben ja dummerweise genau jetzt auch noch diese ganzen Schwierigkeiten in den Lieferketten, dass gerade mal die normale Nachfrage kaum gedeckt werden kann. Und wir wollen jetzt sozusagen eine zusätzliche Nachfrage decken. Also da müssen jetzt auch schnell Lösungen her, um sozusagen die Produktionskapazitäten, idealerweise natürlich in Deutschland, Europa, hochzufahren, damit wir dann auch wirklich hier diese 500.000 Wärmepumpen pro Jahr im Markt sehen.
Wir machen einen Sprung auf die europäische Ebene. Da ist jetzt auch sehr viel passiert vor der Sommerpause. Wir beginnen mit der EU-Kommission. Da gab es einen Durchbruch bei der Energiecharta-Reform. Energiecharta ist ein Vertrag aus den 90er Jahren, aus dem Jahr 1991, gleich nach dem Mauerfall. Und diese Charta hatte zum Ziel, die Nachfolgestaaten der Sowjetunion in die europäischen und globalen Märkte zu integrieren. Vor allem die Energiesektoren dieser Staaten. Insgesamt sind jetzt 54 Staaten dabei. Und das Wesentliche an diesem Vertrag ist, dass es einen Investitionsschutz für fossile Energieformen gibt. Und die konkreten Auswirkungen hatte man damals bei dem Atomausstieg gesehen. Da haben die Atomkraftwerksbetreiber geklagt auf Basis dieses Vertrages und haben auch Recht bekommen. Da war jetzt die EU, hat das gesehen, hat gesagt, okay, vielleicht steigen wir da aus, da müssen wir irgendwas machen. Konnte sich jetzt aber mit den anderen Vertragspartnern darauf einigen, dass man diesen Investitionsschutz auslaufen lässt. Also konkret heißt das, für bestehende Kraftwerke läuft dieser Investitionsschutz nach 10 Jahren aus und für neu gebaute gibt es jetzt nur noch 9 Monate Investitionsschutz. Wie es in der EU ist, die EU-Kommission schlägt etwas vor und dann müssen EU-Parlament und EU-Rat noch zustimmen. So ist es hier auch. Das wird gemacht. Im November gibt es dann eine Energiecharta-Konferenz, in der es dann von allen Staaten dann offiziell unterschrieben werden soll. Aber auch ein Thema, was wir jetzt nicht so auf dem Schirm hatten, aber doch dann vor allem beim Thema Kohleausstieg und Ausstieg aus den fossilen Energieträgern doch dann sehr relevant werden könnte.
Aber ich meine, dieser Investitionsschutz auf der anderen Seite brauchen wir ihn ja besonders. Also auf EU-Ebene wurde ja jetzt auch in den letzten 2 Wochen wieder das Thema Strommarktdesign diskutiert. Wir hatten es gerade mit Investitionen, Ausschreibungen in neue Wasserstoffkraftwerke. Im Koalitionsvertrag steht es drin, Marktdesign muss angepasst werden. Da geht es ja genau darum, dass im neuen System letztendlich Kraftwerke gebraucht werden, die nur sehr selten laufen, deswegen wahrscheinlich im Energy-Only-Markt nicht die Deckungsbeiträge erwirtschaften und irgendwie die angereizt werden müssen. Also das heißt, es hört sich so ein bisschen so an, wir schaffen diese alte Welt mit langfristigem Investitionsschutz ab und ersetzen das wahrscheinlich jetzt sukzessive, weil es ohnehin geplant ist, durch beispielsweise Kapazitätsprämien. Ja, wenn es um Investitionen und Anreiz von Investitionen geht, hat die EU-Taxonomie natürlich eine ganz besondere Bedeutung. Hatten wir hier im Redispatch auch schon mehrfach. Und letztendlich geht es ja darum, dass bestimmte Investitionen ein grünes Label bekommen, vereinfacht gesagt, dadurch dann hoffentlich sich leichter im Kapitalmarkt finanzieren können, entsprechendes besseres Rating bekommen, die Firmen, die sich damit sozusagen auseinandersetzen, die das in ihrem Portfolio haben. Und der Knackpunkt, der uns wirklich die letzten Monate ja immer beschäftigt hat, ist jetzt Kernkraft und Gasinfrastruktur und Gaskraftwerke, sind das letztendlich grüne Technologien im Sinne der EU-Taxonomie. Es war jetzt so in dem entsprechenden Entwurf und dieser Entwurf ging ja jetzt Richtung EU-Parlament. Deswegen war die große Frage, stimmt das EU-Parlament dem zu? Es gab vorher auch noch große offene Briefe von den ganzen Umweltverbänden, da auf jeden Fall gegen zu stimmen. Aber es war so, dass das EU-Parlament nicht dagegen gestimmt hat. Das heißt, Stand heute ist sozusagen im aktuellen Verfahren, es ist jetzt noch nicht final, aber jetzt in dem momentanen Stand ist es weiterhin so, dass Kernkraft und Gas als grün im Sinne der EU-Taxonomie gelten.
Richtig, vielleicht kann man auch noch ergänzen, dass hier das Verfahren ein bisschen anders ist, weil es sich um einen Delegated Act handelt, also dass die Legislative hatte der Kommission den Auftrag gegeben, hier eine Regelung zu finden. Die Kommission hat dann diese Regelung gefunden und jetzt hatte das Parlament nur noch ein Widerspruchsrecht. Dieses Recht hat es nicht genutzt. Jetzt bleibt nur noch der Ministerrat übrig und da braucht es eine qualifizierte Mehrheit, die wirklich sehr schwer zu erreichen ist. Davon ist nicht auszugehen. Also es ist noch nicht final, aber sehr wahrscheinlich, dass es jetzt so kommt.
Also eine qualifizierte Mehrheit, um dem zu widersprechen.
Richtig.
Ja, okay.
In den letzten 2 Wochen hat sich auch der Ministerrat auf EU-Ebene getroffen. Begonnen haben die Energieministerinnen. Robert Habeck ist hingefahren und die haben einen Ausbau der Erneuerbaren beschlossen, einen schnelleren Ausbau. Bisher wollte man ja den Anteil am Endenergieverbrauch bis 2030 auf 32% Erneuerbare setzen. Jetzt hat man das Ziel angehoben und möchte einen Anteil von 40% erneuerbare Energien erreichen. Auf der anderen Seite möchte man den Endenergieverbrauch selbst um 36% bis 2030 reduzieren.
Genau, das ist ziemlich ambitioniert. Also es hört sich immer so wenig an, wenn man immer das mit diesen Stromzahlen vergleicht, wo wir irgendwie jetzt, glaube ich, auch in den letzten 2 Wochen die Meldung hatten, erste Halbjahr fast 50% EE-Anteil im Strommix. Aber man darf nicht vergessen, Strom macht in Deutschland nur ein Viertel vom Endenergieverbrauch aus. Ein weiteres Viertel ist der Verkehr und ja, 2/4, sprich die Hälfte, ist eben Wärme. Und da ist es dann einfach so, dass hier die Anteile deutlich niedriger sind und vor allen Dingen die Veränderung dieser Anteile sehr, sehr viel langsamer passieren als im Strommarkt. Das heißt, diese Sektoren Verkehr und Wärme waren bislang sehr, sehr träge. Deswegen ist ein Gesamtanteil über die gesamte EU von 40% EE, also erneuerbare Energien, doch relativ ambitioniert, muss man ehrlicherweise so sagen.
Einen Tag darauf hat sich dann der Ministerrat der Umweltministerin getroffen. Und hier ging es dann um den Verbrenner, um den Emissionshandel und auch um die Schaffung eines Klimasozialfonds. Wir hatten es vor 2 Wochen angekündigt, dass sich da ein Streit anbahnt und so ist es auch gekommen. Bis zum Tag selbst hat man in Berlin dann gestritten und man hat sich dann auf folgende Formulierung geeinigt. Zudem will der Rat für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ein Ziel für die Verringerung der CO2-Emissionen um 100% für 2035 einführen. Das heißt, die Verbrenner werden nicht explizit verboten, aber es dürfen nur noch Autos zugelassen werden, die dann nachweislich keine Emissionen mehr ausstoßen.
Okay, aber das heißt, das, was immer diskutiert wurde, vielleicht noch weiter Verbrennerautos, aber dann mit E-Fuels. Das Zitat am Anfang wäre zumindest nach dem heutigen Stand hier eine Möglichkeit, wie man das dann technisch umsetzt, dass dann sicherstellt, dass ein neues Auto nur noch E-Fuels tankt, ist dann die große Frage, weil, um hier auch nochmal klarzustellen, ab 2035 ist es ja nicht so, dass grundsätzlich alle Verbrenner oder alle fossil betriebenen Fahrzeuge verboten werden, sondern nur die Neuzulassung. Also ab 2035 dürfen keine neuen Fahrzeuge in Verkehr gebracht werden. Also ein 2034 könnte ich mir noch ein entsprechendes Dieselfahrzeug, einen Verbrenner, Benziner kaufen. Und der will ja dann 2036 vielleicht normales Benzin noch tanken. Kann dann entsprechend besteuert sein durch eine ETS-Reform, kommen wir gleich noch zu. Kann auch teuer sein, aber das ist wahrscheinlich die große Frage. Wie will man sicherstellen, dass das Fahrzeug, was 35 zugelassen wird, weil es nur E-Fuels tankt, nicht an die gleiche Tankstelle fährt, wie das, was 2034 gekauft wurde und das vielleicht noch dürfte nach dieser Regelung. Ne? Also es wird noch kompliziert, aber wir sind ja noch ein paar Jahre hin.
Sind noch ein paar Jahre hin und wir sind hier auch bei dieser Gesetzgebung noch nicht am Ende. Es hat ja zwar 2 Wochen das Parlament seine Meinung festgelegt, jetzt der Umweltministerinnenrat und die gehen ein bisschen auseinander. Das Parlament hatte sich ja für ein komplettes Verbot der Verbrenner ausgesprochen. Und das wird jetzt dann im Herbst im sogenannten Trilog dann fertig verhandelt. Und dann zum Ende des Jahres werden wir ja dann das finale Wort haben. Genau zum ETS und zur Schaffung des Klimafonds haben sie sich auch geäußert oder ihre Position festgelegt. Beim ETS geht es sehr nah mit dem Parlament zusammen. Da ging es darum, dass die auszustoßende Menge des CO2s dann reduziert wird, also das Cap gesenkt wird im ETS. Es soll der Verkehr und der Gebäudesektor mit einbezogen werden. Die kostenlosen Zuteilungen für geschützte Industrieteile sollen zurückgefahren werden und der Cross-Border Adjustment Mechanism wird eingeführt oder soll eingeführt werden. Zusätzlich wird ein Klimasozialfonds gebildet, aus dem dann zweckgebundene dann Gelder an die Mitgliedstaaten oder auch an die Bürger zum Thema Klima und Soziales fließen soll.
Ja, auf der internationalen Bühne war natürlich besonders viel Aufmerksamkeit dem G7-Gipfel auf unserem schönen bayerischen Gipfel gewidmet. Genau, wieder schöne Bilder gingen um die Welt. Viele, viele Nachrichten natürlich, Fokus Ukraine-Krieg. Internationale Sicherheit in Bezug auf Energie und Klima gab es 2 Punkte, die große Aufmerksamkeit bekommen haben. Und zwar war ja eigentlich schon beschlossen worden, dass man nicht mehr fördern möchte, dass im Ausland in fossile Anlagen investiert wird. Das wurde jetzt entsprechend nochmal aufgeweicht, insbesondere auf Wunsch scheinbar von Deutschland. Hier geht es ganz konkret um die Erschließung von Gasfeldern im Senegal, wo hier natürlich dann das LNG auch herkommen soll, was wir jetzt hier in Deutschland brauchen, um das russische Erdgas zu ersetzen. Deswegen wurde das entsprechend hier nochmal aufgeweicht.
Genau, eine zweite Nachricht aus dem G7-Gipfel war die Schaffung eines Klimaclubs. Der Klimaclub, das ist auch eine Idee von Seiten Deutschland scheinbar. Das ist dann ein offener Kreis an Staaten rund um die G7. Also G7 sind dann die Gründungsmitglieder. Alle weiteren Staaten sind dann herzlich willkommen. Und hier möchte man dann im Bereich des Klimas weiter zusammenarbeiten. In welchen Bereichen genau, das steht noch nicht fest, aber es sind dann solche Dinge in Diskussion wie ein einheitlicher CO2-Preis.
Eine nicht ganz so erfreuliche Nachricht kam von der internationalen Bühne und zwar aus den USA. Hier hat der Supreme Court die US-Umweltbehörde erheblich beschränkt und zwar insbesondere im Bereich der, glaube ich, Grenzwerte für Kohlekraftwerke und damit den Handlungsspielraum für aktiven Klimaschutz von Joe Biden erheblich eingeschränkt. Ist von der Sache her natürlich erstmal ja irritierend, nicht so schön, dass hier diese Möglichkeit weggenommen wurde und jetzt zu befürchten ist, dass die USA vielleicht nicht mehr ganz so aktiv Klimaschutz machen können. Andererseits muss man sagen, so wurde es auch in den sozialen Medien dann diskutiert, dass rein formal gesehen sich schon die Frage stellt, inwiefern eine Behörde mit so umfangreichen Rechten ausgestattet werden kann, ohne dass hier wirklich dieser Auftrag von der Legislativen kam, vom Parlament. Und ich glaube, wir hätten das jetzt auch nicht toll gefunden, wenn das Umweltbundesamt hier einfach große Rechte hätte, ohne dass es sozusagen diesen parlamentarischen Auftrag bekommen hätte.
Sehr gut, das war die letzte Nachricht aus dem sehr umfangreichen Nachrichtenblock diesmal. Sind jetzt schon fast eine knappe Stunde dabei, die wichtigsten Nachrichten zusammenzusammeln. Jetzt haben wir noch ein paar Leseempfehlungen, weil auch wirklich spannende Studien rausgekommen sind. Wir würden es relativ knapp halten, aber nichtsdestotrotz jetzt nochmal 4, 5 Studien vorstellen. Sehr, sehr knapp, aber dann auch diese Studien in die Shownotes packen, damit ihr sie auch nachlesen könnt, falls sie euch interessieren sollten. Wir beginnen mit der VBW-Studie, die von Prognus durchgeführt wurde. Sie haben auch untersucht, was passiert, wenn jetzt ein kompletter Lieferausfall des russischen Erdgases kommt. Sie haben die Folgen für die deutsche Industrie untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass der Wertschöpfungsverlust fast 50% beträgt in den betroffenen Branchen und der direkte gesamtwirtschaftliche Verlust um 3,2% zurückgeht. Also die gesamte wirtschaftliche Wertschöpfung geht um 3,2% in den Branchen, die wirklich direkt von den Lieferungen abhängen, zurück. Das strahlt aber in die gesamte Industrie aus und hat dann einen weiteren Wertschöpfungsverlust von 9,4% zur Folge. Also in Summe sind es dann 12,7% und zu betonen ist in nur 6 Monaten. Also die Studie hat einen Betrachtungszeitraum vom 1. Juli, also vor 7 Tagen, bis Ende Dezember.
Ja, vielleicht noch kurze Ergänzung für unsere nicht-bayerischen Zuhörer. VBW ist der Verband Bayerische Wirtschaft, ist wirklich hier ein großer Verband in Bayern und spricht für die Bayerische Wirtschaft, Auftraggeber dieser Studie. Und genau, also die Szenarien, die da durchgerechnet wurden, sind schon sehr erschreckend, was die wirtschaftliche Dimension angeht. Wir hatten ja vorhin die andere Studie auch zitiert, also ich glaube, genau, das weiß man nicht, aber die ersten Rechnungen zeigen, das wird schon gravierende Auswirkungen haben. Bundespolitisch werden da ja auch mal Zahlen genannt. Es ist immer die Frage, mit welchen Annahmen genau man reingeht, wie pessimistisch es ist, wie viel dann doch noch aufgefangen wird durch andere alternative Gaslieferungen, welche Branchen dann tatsächlich in welchem Umfang kürzen müssen. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall klar, falls es zu diesem totalen Stopp kommt, dann wird es schon starke Auswirkungen haben. Und wen es interessiert, kann es ja in der Studie nochmal im Detail nachlesen.
Was ich trotzdem noch interessant fand, in den Szenarien konnten geschützten Kunden dann auch zu 90% versorgt werden. Es sind dann wirklich die nicht geschützten Kunden in der Industrie, bei denen dann die Deckungslücke bis zu 50% dann entsteht. Dann noch ganz kurz ein Nachschlagewerk. Es kam der Renewable Global Status Report raus, REN 21. Sind viele schöne Statistiken dabei, Datensätze und auch Grafiken in den Shownotes verlinkt.
Dann eine Studie der Agora Energiewende mit dem schönen Titel Fundament der Klimaneutralität, so gelingt ein erneuerbares Stromsystem bis 2035. Wie der Titel sagt, Fokus auf das Stromsystem. Studie hat durchgeführt, Prognos mit Consentec zusammen, 70 Seiten und ein paar interessante Dinge, insbesondere zum Thema Flexibilität, die Einbindung der neuen Flexibilitäten und entsprechende Simulationsrechnungen auch zum Netzausbau. Also wer dort reinschauen möchte, der Link in den Shownotes. Zum Thema Wasserstoff gab es eine Studie von den Kollegen von Guidehouse mit dem Titel Covering Germany's Green Hydrogen Demand, Transport Options for Enabling Import. Auf 50 Seiten werden hier die wichtigsten Themenfelder rund um Wasserstoff, Importmöglichkeiten, aber verschiedene Transportoptionen dargestellt und auch solche Aspekte wie Zertifizierung, Regulierung. Die Studie wurde im Auftrag des BMWKs durchgeführt. Und abschließend noch eine Studie vom Uber selbst durchgeführt, vom Umweltbundesamt, ganz kurz und knackig, 18 Seiten. Das Ganze heißt, aus der Energiekrise durch Effizienz und Suffizienz, auch hier ein kurzfristiges Maßnahmenpaket, was man machen kann. Also ich denke, vieles Bekanntes, aber man kann sagen, die Dinge können nicht oft genug gesagt werden. Es kann nicht an genug Stellen veröffentlicht werden, weil viele sind ja jetzt auf der Suche, was kann ich machen, welche Maßnahmen können ergriffen werden, sowohl was politische Entscheidungsträger angeht, aber auch der einfache Bürger. Hier also auch nochmal die Möglichkeit, wenn man auf der Suche ist, einen Maßnahmenüberblick zu bekommen, was kann denn alles jetzt wirklich kurzfristig niedrig investiv gemacht werden. Hier eben noch diese Studie vom Uber, auch in den Shownotes.
Wir schließen mit einer Personalie der Woche, nämlich der Oliver Krishna ist jetzt nach NRW in die Landesregierung beordert worden, wird da als Landesminister für Umweltschutz, Umwelt, Naturschutz und Verkehr eingesetzt werden. Dementsprechend wurde seine Stelle im Bund frei, nämlich die des parlamentarischen Staatssekretärs im BMWK, und sein Nachfolger ist Stefan Wenzel, auch ein grüner Bundestagsabgeordneter, der früher niedersächsischer Umweltminister war. Sehr schön. Dankeschön, dass ihr so lange zugehört habt. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Wir freuen uns natürlich sehr über positive Bewertungen bei Spotify und vor allem bei Apple Podcasts. Und haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.